Sie begleiten ja den Prozess vor dem Landgericht in Mühlhausen und im April 2018 wurden ja da zwei Journalisten, antifaschistische Journalisten von zwei Rechtsextremen, Nordulf H. und Gianluca B., also rund um die Straßen von Vetterode in Nordwestthüringen gejagt. Ja, anschließend sollen die Neonazis die Journalisten mit einem Traktorschraubenschlüssel und einem Baseballschläger und einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Was genau ist an diesem Tag eigentlich passiert?
Das ist natürlich die Frage, die der Prozess beantworten muss. Noch läuft der Prozess ja, noch gibt es kein Urteil. Aber es gibt natürlich verschiedene Schilderungen, was an diesem Tag passiert sein soll. Zum einen die Schilderung der beiden betroffenen Journalisten, die letztlich auch der Anklage zugrunde liegt. Und die geht kurz gefasst ungefähr so. Die hatten erfahren oder das Gerücht gehört, dass es an dem Tag, einen Sonntag, 29. April 2018, im Hause von Thorsten Heise, dem NPD-Bundesvizevorsitzenden, Kameradschaftsführer, Rechtsrockhändler, also ein wesentlicher Drahtzieher der militant-rechtsextremen Szene in Deutschland, dass also in dessen Gutshaus in Vretterode ein Neonazi-Treffen stattfinden sollte, weil es zwei Tage später eine Neonazi-Demonstration in Erfurt geben sollte und die Annahme war, da sollte eine Art Vorbereitungstreffen stattfinden. Deswegen sind die beiden dahin gefahren, haben sich vor dem Haus in ihrem Auto hingestellt, um das zu beobachten, zu gucken, wer da kommt, wurden aber dann relativ bald bemerkt, ja, nach etwas hin und her, haben sie irgendwann gemerkt, sie müssen sich hier sehr schnell entfernen, sind dann sogar, weil jemand bewaffnet mit einem Traktorschraubenschlüssel auf sie zulief, rückwärts losgefahren und erstmal in relativ hohem Tempo rückwärts durch dieses Dorf gefahren, verfolgt von diesem Traktorschraubenschlüssel schwingenden Menschen. Und dieser Mensch soll der jetzt angeklagte Nordulf H. gewesen sein, 22 Jahre alt, ältester Sohn von dem erwähnten Thorsten Heise. Gianluca B. wiederum, der ist ein bisschen älter, 27, NPD-Funktionär zumindest mal gewesen und gilt so als politischer Ziehsohn von Heise. Die wohnen auch alle da, entweder im Hause von Heise oder nebenan. Der kam dann schon mit dem Auto hinterher, hat sozusagen die Verfolgung aufgenommen und dann begann eine Verfolgungsjagd über die Straßen rund um dieses Dorf in Nordwestthüringen, erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Und irgendwann endete diese Verfolgungsjagd, weil es eine Baustelle mit Baustellenampel gab und es nicht weiterging. Das führte am Ende dazu, dass das Auto der beiden Journalisten im Graben landete, nicht mehr weiterfahren konnte. Und dann wurden die beiden Journalisten, so schildern sie es, von den beiden Angeklagten angegriffen, eben mit dem erwähnten Traktorschraubenschlüssel, mit einem Baseballschläger, mit einem Messer, mit Reizgas. Das Auto wurde, die Autoscheiben wurden zertrümmert, Reifen aufgestochen und es soll auch die Kameraausrüstung der beiden Journalisten durch die Neonazis geraubt worden sein. Am Ende, so viel wiederum ist sicher, hatte der eine der beiden Journalisten einen Messerstich im Bein und der andere einen Schlag auf den Kopf abbekommen, was dann später, allerdings erst sehr viel später, als tatsächlich als Schädelbruch sich herausgestellt hat. Die beiden Neonazis schildern das alles etwas anders. Da klingt es dann so, als seien sie eigentlich die wahren Opfer gewesen, die natürlich niemals irgendwen angegriffen haben wollen, sondern nur auf die Journalisten zugegangen sind, um ihr Recht am eigenen Bildgeld durchzusetzen, weil sie nicht fotografiert werden wollten.
Vielleicht nochmal noch ein bisschen zurückgehen, weil also Sie haben gerade das schon angesprochen, Gianluca B. und auch Nordulf H., ja, das sind, also der eine ist der leibliche Sohn, der andere sowas wie ein Ziehsohn von Thorsten Heise. Thorsten Heise, haben Sie ja schon gesagt, ist ein führender NPD-Kader, aber der ist nicht irgendeiner. Der ist also schon einer der wichtigsten und eine zentrale Figur in der Neonazi-Szene in Deutschland. Was können Sie uns noch über Thorsten Heise ganz kurz noch erzählen?
Der ist tatsächlich einer der wichtigsten Drahtzieher in der rechtsextremen Szene in Deutschland, mindestens in Deutschland, wenn nicht darüber hinaus. Schon seit spätestens den 90ern, ja eigentlich also schon seit den 80ern aktiv, mehrfach vorbestraft, stellvertretender Bundesvorsitzender der NPD, aber insbesondere eben auch Kameradschaftsführer, betreibt einen einschlägigen Versandhandel, produziert Rechtsrock, Musik, veranstaltet Neonazi-Musikfestivals, am bekanntesten Schild und Schwert in Ostritz in Sachsen oder den Eichsfeldtag in Leinefelde. Er ist eigentlich überall dabei, wo es um die militante neonazistische Rechte geht.
Ja, und seit Anfang September, da hat jetzt der Prozess endlich begonnen. Das hat ja auch einige Zeit gedauert. Ich glaube, 3 Jahre so ungefähr. 2018 war das ja. Warum das so lange gedauert hat, da gab es auch verschiedene Gründe für. Aber wir wollen jetzt auf den vergangenen Dienstag blicken, denn da fand der 10. Verhandlungstag in dem Prozess gegen diese Neonazis statt. Ich würde gerne noch mal genauer mit Ihnen auf den bisherigen juristischen Prozess blicken. Wo steht man da aktuell jetzt mit den Verhandlungen?
Es sind eine ganze Menge Zeugen schon vernommen worden. Also erst natürlich die beiden betroffenen Journalisten, die ja als Nebenkläger auch an dem Verfahren teilnehmen, aber erstmal natürlich auch Zeugen sind und auch die wichtigsten Zeugen, weil sie diejenigen sind, die das Ganze natürlich miterlebt haben. Und die sind angehört worden, sehr ausführlich. Es sind aber auch verschiedene Augenzeugen, Augenzeuginnen und völlig Unbeteiligte befragt worden. Die haben schon relativ früh im Prozess, wurde dadurch deutlich, dass die Variante, die den beiden angeklagten Neonazis schildern, so nicht passt. Da war ganz eindeutig von einer Verfolgungsjagd in wirklich rasendem Tempo die Rede, mit quietschenden Reifen, aufheulendem Motor, auch mit einem Fahren fast Stoßstange an Stoßstange, also auch wirklich gefährlich, muss man sagen. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu den Behauptungen, zu den Schutzbehauptungen der beiden Angeklagten, dass das alles ganz regelkonform abgelaufen sei und sie niemals so nah an die beiden, an das Auto der beiden Journalisten herangekommen seien, um das Autokennzeichen abzulesen. Also es wäre, wenn dann eher andersrum, dass sie zu nah dran waren, um es noch lesen zu können. Also da wurde schon deutlich, das kann so nicht sein. Für die eigentliche Auseinandersetzung, die eigentliche körperliche Gewalt gibt es allerdings offenbar keine unmittelbaren Tatzeugen, Tatzeuginnen, jedenfalls sind bisher noch keine aufgetreten. Da gibt es dann nur, sagen, die objektiven Spuren, die Verletzungen der beiden Journalisten oder andersherum auch eine Verletzung, die Gianluca B. Geltend gemacht hat, nämlich einen gebrochenen kleinen Finger, von dem er gesagt hat, das sei daher gekommen, dass ihm da einer der beiden Journalisten mit einem Baseballschläger draufgehauen habe. Der Haken ist allerdings, dass er selber, als er kurz nach dem Tattag damit ins Krankenhaus gegangen ist, dort erzählt hat, er habe sich den Finger in der Autotür geklemmt. Und im Prozess hat eine Rechtsmedizinerin, die gesammelten Verletzungen sämtlicher Beteiligter begutachtet hat, gesagt, naja, also das, was ich da als Verletzungsbild sehe auf den Unterlagen, das passt nicht zu einem Bruch, der durch einen Schlag mit einem Baseballschläger verursacht ist, sondern eher eine Quetschung, nämlich wenn man sich zum Beispiel den Finger in der Autotür klemmt. Also spricht eine Menge dafür, dass auch diese Behauptung des Angeklagten B nicht stimmt. Die Beweisaufnahme, soweit sie bisher ist, spricht sehr für die Schilderung der beiden Journalisten und sehr gegen die Darstellung der beiden Angeklagten.
Ja, Sie haben ja gerade schon die Rolle des Autos angesprochen. Also es gab da wohl eine wilde Verfolgungsjagd rund um Fretterode. Aber das Auto, das ist jetzt gar nicht Gegenstand der Verhandlung. Also dass das Auto auch als Tatwaffe eingestuft wird zum Beispiel, oder?
Nee, das ist es in der Tat nicht. Was vielleicht auch ein bisschen erstaunlich ist, denn wenn es sich denn so zugetragen hat, wie es die Journalisten schildern und wie es auch die AugenzeugInnen darstellen, dass es wirklich eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd war mit Abdrängversuchen, dann wäre das mindestens mal ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, wenn nicht auch eine versuchte Körperverletzung, wenn man das denn anklagen wollte. Aber das ist nicht Teil des Anklagevorwurfs. Insofern wurde das Auto zwar am Tattag irgendwann mal kurzzeitig beschlagnahmt, aber dann relativ bald wieder zurückgegeben. Ja, es wird weiterhin von den Angeklagten benutzt, sogar so sehr, dass sie damit zu jedem Verhandlungstag anreisen. Also genau das Tatfahrzeug kann man also jedes Mal, wenn Prozess ist, draußen auf dem Parkplatz sich angucken.
Tja, was man so liest, ist ja, dass die Anwälte der Angeklagten auch so ein bisschen dieses Narrativ aufziehen wollen von, ja, Täter-Opfer-Umkehr, wir mussten uns ja nur verteidigen vor den bösen Linksextremisten, vor den Antifas, die hier irgendwie, die wir ja auch schon auf irgendwelchen Demos getroffen haben und ja, das sind ja alles gar keine Journalisten. Und so kam es auch dazu, dass die Anwälte der Angeklagten die Journalisten als Linksextremisten vorverurteilt hat. Und ja, die Polizei, die hat auch relativ lange gebraucht, um dort irgendwie Sachen zu ermitteln und auch relativ unsauber gearbeitet. Beispielsweise, wenn man auf die Kamera blickt, die Suche nach der Kamera, da wurde nicht hinreichend gearbeitet. Und sie schreiben in ihren Artikeln von einer gewissen Unlust der ermittelnden Behörden. Wodurch wird diese Unlust besonders deutlich? Was würden Sie sagen?
Ja, das ist immer die Frage, wie man das jetzt bewertet, ob als Unlust oder Unwillen oder ja, man kann sich auch alle möglichen schlimmeren Dinge ausdenken. Aber um es erstmal nur sagen, auf der Ebene des Faktischen zu bleiben, waren an dem Tattag, am Anschluss an die Tat, zwei Streifenwagen am Haus von Thorsten Heise, wo dann mittlerweile auch die beiden Angeklagten mit dem Auto hin zurückgekehrt waren. Also das Auto parkte da. Und eine dieser Streifen hat das Auto beobachtet. Das hatten auch den Auftrag, das so im Blick zu behalten. Und die haben original auch nichts mehr getan als das. Sie haben dann dazu geguckt, wenn dann Leute aus dem Haus dahin gegangen sind, Sachen aus dem Auto rausgeholt haben und was anderes reingetan haben. Da haben sie dann aus der Entfernung zwar versucht zu raten, was das ist, aber die haben weder irgendwen angesprochen, noch fotografiert, noch irgendwie vielleicht auch dem Einhalt geboten. Es könnte ja sein, dass da zum Beispiel das Messer oder irgendwas anderes noch im Auto war und das jetzt gerade einfach rausgeholt wird, also Tatmittel rausgeholt werden. Das haben sie einfach angeguckt und vor Gericht haben sich darauf zurückgezogen, sie hätten nur den Auftrag gehabt, zu verhindern, dass das Auto wegfährt. Und ansonsten, ja, haben sich halt ein paar Notizen gemacht. Naja, die Anwälte der Nebenklage haben da, glaube ich, von das Wort Arbeitsverweigerung benutzt. Also das drängt sich schon auf. Also das ist schon sehr zurückhaltende Ermittlungsarbeit. Und die zweite Streife stand auf der anderen Seite des Hauses und die sollten gucken, ob denn die Tatverdächtigen, die beiden jetzt Angeklagten, waren ja von den beiden Journalisten schon, die sich ja nun mal als antifaschistische Rechercheure sehr gut auskennen mit der Szene. Die hatten also ihre Angreifer schon identifiziert. Insofern gab es auch Namen, zumindest für Gianluca B. gab es einen Namen. Also sie wussten, wen sie suchten und haben dann das zwar irgendwann, wenn auch mit großer Verspätung, das Haus von Thorsten Heise durchsucht, also sind da mal durchgelaufen, haben geguckt, ob denn da jemand drin ist, der jetzt interessant wäre, haben keinen gefunden. Aber sie haben keinen Blick geworfen in das Haus, in dem Gianluca B. damals gewohnt hat und gemeldet war. Da haben sie nur draußen dessen Lebensgefährtin angetroffen, die hat gesagt, er ist nicht da. Und das war's dann. Auch das ein Vorgehen, das mindestens mal Fragen aufwirft.
Ja, einerseits haben sie ja gerade darüber geredet, ne, die Polizisten, die beobachten das Tatfahrzeug und es wird munter, werden Beweismittel wahrscheinlich da rausgeholt, das wissen wir natürlich nicht. Und ja, zum anderen wurde das Haus von Gianluca B. überhaupt gar nicht erst durchsucht nach Tatwaffen oder Kameras. Wie begründet denn die Polizei ein solches, ja, man kann schon sagen, Fehlverhalten? Und wenn man noch ein bisschen weitergeht, welche Verstrickungen der Polizei mit der rechtsextremen Szene in Fretterode sind denn bereits irgendwie bekannt geworden?
Also das wird hoffentlich im Prozess noch weiter thematisiert werden, auch wenn vielleicht die Vorgesetzten von denjenigen, die da vor Ort waren, mal befragt werden und rauskommt, wie denn jetzt wirklich die Anweisungen waren. Das weiß man tatsächlich noch nicht so genau. Was auch daran liegt, dass eine Menge Dinge einfach gar nicht dokumentiert worden sind. Also ein anderes bemerkenswertes Vorgehen war ja, dass der einzige Versuch, die Kamera wiederzufinden, war ein Abfahren der Strecke zwischen dem Tatort und Fretterode, also sozusagen den Weg, den die beiden Angeklagten zurückgefahren sind. Da sollen irgendwelche Bereitschaftspolizisten mal abends die Strecke abgefahren sein und mal geguckt haben, ob da irgendwo eine Kamera liegt. Da war es aber wahrscheinlich schon dunkel und ob und wie das überhaupt stattgefunden hat, ist bisher noch gar nicht richtig nachvollziehbar, weil es über diese Suchaktion überhaupt keinerlei Dokumentation, keinerlei Bericht gibt, wo ja sonst wirklich jeder kleinste Schritt der Ermittlungsarbeit irgendwo festgehalten wird. Das gibt es einfach nicht. Genauso hat es nie eine richtige Durchsuchung, also im Sinne von, da kommen mal richtig viele Beamte und durchsuchen ein Haus. Das hat es auch weder im Haus von Heise noch von Gianluca B. jemals gegeben. Was sich schon erwiesen hat, ist, dass, einen gewissen Respekt bei der örtlichen Polizei für Thorsten Heise gibt und auch ein Verständnis von der Situation vor Ort, bei der relativ klar sortiert ist, wer hier die Guten und wer die Bösen sind. Oder sagen wir, wer zumindest die richtig Bösen sind. Die richtig Bösen sind nämlich dann immer die Antifas, die irgendwie kommen und Ärger machen wollen. Scherereien, sagte da ein Beamter. Also die Nazis im Dorf, die sind irgendwie erstmal kein Problem, solange das alles irgendwie so weit ordentlich abläuft. Aber wenn dann die Störenfriede von außen kommen, dann wird es schwierig. Also das ist so die Sicht, die da ein örtlicher Polizist vor Gericht kundgetan hat. Wenn das, sagen die, die Einstellung ist, die vorherrscht, dann muss man sich vielleicht auch nicht wundern, dass dann die Ermittlungen auch relativ nachlässig ablaufen. Und was in diesem Zusammenhang dann, sagen sie, ist bisher die Krönung ist, wenn auch noch nicht, auch hier wieder noch nicht aufgeklärt, was es damit nun wirklich auf sich hat. Aber einer der Streifenbeamten, die an diesem Tattag da im Einsatz waren, einer von den beiden, die das Tatfahrzeug im Blick behalten sollten, der soll nach seiner Zeugenvernehmung draußen auf dem Flur mit einem der beiden Verteidiger geredet haben und dabei den Satz gesagt haben, war das in Ordnung, was ich da gerade gesagt habe. Klingt so, als habe er sich seine Aussage im Nachhinein absegnen lassen von einem Verteidiger eines Neonazis, eines Verteidigers im Übrigen, der selber aus der rechten Szene kommt.
Vielleicht noch ein letztes Statement. Was ist denn so Ihre Einschätzung? Wie wird sich der juristische Prozess denn jetzt noch weiterentwickeln?
Der gravierendste Tatvorwurf ist tatsächlich der Raub der Kamera. Denn das wäre ein schwerer Raub, ein Raub, bei dem Waffen zum Einsatz kommen. Und da ist es die Mindeststrafe schon 5 Jahre. Also das ist ein wirklich dickes Brett. Aber da die Kamera nie gefunden wurde, ist da die Beweislage, zumindest zum derzeitigen Stand, relativ dünn, fürchte ich. Möglicherweise könnte das was sein, was dann am Ende runterfällt, dann bliebe es nur in Anführungszeichen bei der gefährlichen Körperverletzung und dann fiele das Strafmaß auch geringer aus.